Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Nerd Alert für alle, die neugierig auf morgen sind. Mein Name ist Andreas Albes und ich möchte heute über eine Meldung sprechen, die ich kürzlich in der Frankfurter Rundschau gelesen habe. Es geht um eine angebliche Sensation in der Genforschung. Ein Thema, zu dem ich selbstverständlich unsere Haus- und Hofbiologin Caro Ring eingeladen habe. Herzlich willkommen, liebe Caro.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin gespannt, was du da ausgegraben hast. Erzähl mal.
Es geht um nichts Geringeres als die Frage, kommt das Mammut zurück?
Ah, das Mammut, die Wiederauferstehung des Mammuts. Ja, da bist du ja auf eine schöne Meldung gestoßen, das geistert immer mal wieder durch die Nachrichten. Ich fürchte, ich muss dich jetzt schon ein bisschen spoilern. Ich bin wahrscheinlich nicht ganz so euphorisch wie du. Aber erzähl mal, worum geht's denn diesmal?
Also George Church, dieser bekannte Genforscher aus den USA, hat von einem Durchbruch gesprochen. Ich lese mal vor, was er über seine Forschung gesagt hat. Dieser Meilenstein, hat er gesagt, öffnet die Tür zur Gewinnung von Keimzellen und anderen Zelltypen ohne chirurgische Eingriffe an wertvollen Tieren. Er eröffnet die Möglichkeit, Zusammenhänge zwischen Genen und Merkmalen sowohl bei modernen als auch bei ausgestorbenen Verwandten herzustellen. Also, wenn du mich fragst, ich finde, das klingt sensationell. Und so wie ich das verstanden habe, ist der Schlüssel zum Erfolg, dass die in den USA sogenannte iPS-Zellen von asiatischen Elefanten hergestellt haben. Jetzt musst du mir mal erklären, was sind das für Zellen?
Ja, iPS-Zellen, die herzustellen, das ist schon wirklich eine tolle Leistung. Also da kann man wirklich gratulieren. iPS, das steht für induzierte pluripotente Stammzellen. Induziert bedeutet, dass sie künstlich hergestellt wurden. Pluripotent bedeutet, dass die ganz viele tolle Sachen können. Und Stammzellen bedeutet, das, was du vielleicht schon weißt, Stammzellen sind eine Grundlage für ganz, ganz viele verschiedene Zelltypen. Das heißt zum Beispiel sowas wie Haut, Knochen oder Muskelgewebe, die gehen auf so die gleichen Stammzellen zurück. Und deswegen sind die in der Forschung total begehrt, weil man mit ihnen nämlich die Entwicklung von Organismen genau nachvollziehen kann. Aber das ist halt das Problem, der Weg von der Stammzelle in der Natur, der Weg von der Stammzelle zu einer differenzierten Zelle, also jetzt Haut oder Muskelgewebe, der ist normalerweise eine Einbahnstraße.
Wie, das heißt, wenn wir von einem Lebewesen eine fertige, also wie du sagst, ausdifferenzierte Zelle haben, gibt es keinen Weg zurück zur Stammzelle, also zur Basiszelle?
Genau, das ist normalerweise so, aber vor ein paar Jahren ist es schon gelungen, bei Mäusen und sogar auch bei Menschen Zellen rückzuprogrammieren. Also, dass sie halt von einer Haut- oder von einer Muskelzelle oder wie auch immer, dass sie wieder zu einer Stammzelle wurden. Das heißt also, da dann wieder die Basis hatten, um was ganz anderes hervorzubringen. Das ist total super, aber Mäuse und Menschen, das sind auch Organismen, die im Labor sehr viel erforscht werden, wissen wir ja. Ich meine, Humanmedizin und so, ne? Bei Elefanten, das ist jetzt nicht der Fall. Das sind jetzt nicht die klassischen Labororganismen. Das heißt, da weiß man auch sehr viel weniger darüber, wie da zelluläre Abläufe im Körper funktionieren und so weiter. Das heißt, da muss man sehr viel mehr frickeln. Das ist wesentlich komplizierter. Und deshalb ist es wirklich toll, dass es da jetzt gelungen ist, iPS-Zellen herzustellen.
Ja, aber was hat denn das jetzt mit dem Mammut zu tun, wenn es erstmal nur Stammzellen vom asiatischen Elefanten gibt?
Genau, das ist nämlich so, die asiatischen Elefanten, die gehören wie Mammuts zur einst großen, jetzt nur noch kleinen Familie der Elefanten. Früher gab es mal wesentlich mehr Arten von Elefanten, heute kann man die an einer Hand abzählen, die noch existieren. Es ist aber so, dass sie halt alle sehr eng miteinander verwandt sind und deshalb erhoffen sich die Forschenden von den iPS-Zellen Erkenntnisse darüber, wie generell so ein Elefantengenom funktioniert oder überhaupt wie ein Elefant funktioniert. Also wie da Stoffwechselabläufe passieren und sowas alles. Denn das wäre dann ein Grundbaustein, um einen Elefanten quasi nachzubauen. Oder zum Beispiel einen Mammut. Was man dafür aber dann noch braucht, das ist ein Mammutgenom. Das wäre der Körperbauplan oder zumindest ein essentieller Teil davon. Aber da muss ich dich leider auch enttäuschen, so ein komplettes Mammutgenom, das gibt es gar nicht.
Wie bitte? Heißt das, wenn es das den kompletten Bauplan nicht gibt, heißt das, dass wir dann nur den Rüssel oder nur die Ohren züchten können?
Das ist echt eine gute Frage, Andreas, weil das weiß ich nicht und das wissen aber auch die Forschenden gar nicht so genau, was sie da an Fragmenten von Mammutgenomen haben, was da so in den Museumssammlungen rumliegt. Das kann man sequenzieren, aber so ein Körperbauplan, so ein Genom, das ist jetzt nicht wie so ein Gebäudeplan oder so, dass man weiß, hier ist das Wohnzimmer und da ist der Flur. Das sind eher so bei dem Genom so Stoffwechseldetails. Die sind sehr, sehr kompliziert und eher so unterliegend dem, weil dann ein Organismus funktioniert. Und ganz oft sind diese Stoffwechselwege auch leider unerforscht. Aber bei George Church und Konsorten, da geht man dann so nach dem Prinzip vor, wir versuchen einfach so viel wie möglich DNA zusammenzusammeln und das dann halt einzubauen. Und dann wird es schon irgendwie so ähnlich werden wie ein Mammut.
Wie? Das heißt, dann haben wir am Ende also gar keinen Mammut, sondern allenfalls einen Mammufant?
Ja, ganz genau, so ist es. Früher hieß es nämlich übrigens auch noch bei Colossal, das ist die Firma von George Church, wir brauchen nur das Genom, also den Körperbauplan, so wie ich es eben auch schon gesagt habe, und dann wird daraus schon ein Mammut. Aber jetzt ist es so, dass man da auch in der Erwartung eher zurückgerudert ist. Also jetzt verwendet man das Genom von einer existierenden Art, also von dem asiatischen Elefanten, wo man eben jetzt die iPS-Zellen gewonnen hat, weil da ist der große Vorteil, dieses Genom von dem Elefanten, das ist vollständig und das funktioniert auch definitiv. Also da kommt definitiv ein richtiger Elefant raus. Und jetzt bastelt man da so Stück für Stück alle Mammut-Genom-Fragmente rein, die man so hat. In einem Videopodcast auf YouTube, da hat George Church auch neulich gesagt, wir bauen jetzt erstmal einen haarigen Elefanten. Aber er hat auch gesagt, das ist auch ganz toll.
So we're trying to make cold-resistant elephants that fill that ecological niche. They don't have to be perfect copies of the mammoth, just good enough to do their job.
Also das klingt jetzt schon irgendwie ein bisschen gruselig für mich. Aber immerhin, so ein ähnliches Tier würde es ja werden. Wie würde so ein Tier denn ausgetragen? Wir haben bei PM mal eine Geschichte über einen künstlichen Uterus gemacht, in dem experimentell ein Lamm herangewachsen ist. Wäre sowas eine Möglichkeit?
Nee, also aktuell zumindest nicht. So dieser künstliche Uterus, das funktioniert bei dem Lamm, weil auch das wiederum ein Labororganismus ist, ein Organismus, den man im Labor sehr gut kennt. Aber sowas muss für einen Elefanten ganz, ganz, ganz genau abgestimmt sein. Also wir wissen ja, wie gesagt, nicht, wie ein Mammut zur Welt kommt. Und wir wissen das auch nicht bei einem asiatischen Elefanten, wie da genau die Stoffwechselwege sind, die im Uterus stattfinden müssen. Also sowas einfach nachzubauen, das funktioniert nicht. Was man aber macht, ist tatsächlich, oder was man machen möchte, ist, man würde, wie schon bei der Eizelle, bei den iPS-Zellen und so weiter, Da würde man auf eine Spenderart zurückgreifen, in dem Fall eben den asiatischen Elefanten. Und dem würde man dann diese künstliche Eizelle von dem Mammufanten, diesem haarigen Elefanten oder was auch immer es dann ist, was da rauskommt, die würde man quasi einer asiatischen Elefantenkuh einsetzen, sodass sie die als Leihmutter austrägt.
Also alles in allem scheint es ja dann doch nur eine Frage der Zeit zu sein, bis George Church diesen Weg geht. Ich gebe es ja zu, irgendwie fasziniert mich dieser Mann mit seinem weißen Rauschebart, der tiefen Stimme. Der pflegt seinen Nimbus als visionärer Wissenschaftler.
Genau, Andreas, und da bist du auch nicht der Erste und nicht der Einzige, der dem Charme von George Church verfällt. Also du hast ja schon ganz gut beschrieben, wie er so auftritt. Als versierter Wissenschaftler, als Visionär, alles, was er macht, das funktioniert auch. Aber sorry, das ist eigentlich eher so ein Taschenspielertrick, ne? Nur weil das jetzt irgendwie technisch möglich wäre, theoretisch, heißt es überhaupt nicht, dass es auch klappen kann. Aber der sagt einfach, ja, wir machen das jetzt einfach mal.
Well, so, in a way we've done a bit of a dry run on this by engineering pigs use in transplantation, making organs for humans. And the steps are first to make a list of what you want to do. So you in this case, sequencing lots of mammoth genomes.
Also genau, der geht halt davon aus, wir machen das ja auch bei anderen Tieren, also warum denn auch nicht auch ganz einfach beim Mammut? Und es gibt ganz viele, die glauben ihm dann auch, dass es wirklich geht.
Naja, aber oft sind es doch solche, manchmal auch verschrobenen Visionäre, die die Forschung erst richtig voranbringen. Galileo wurde von der Kirche auch für verrückt erklärt, als er behauptet hat, die Erde würde sich um die Sonne drehen.
Ja, aber Church ist jetzt nicht Galileo, ich bin ja auch nicht die Kirche, aber Church ist nicht Galileo und irgendjemand hat auch mal gesagt, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Ich meine, man kann ja halt tolle Ideen haben, aber man muss da auch ein bisschen realistisch bleiben. Und ich finde, hier passen halt Aufwand und Ergebnis wirklich überhaupt nicht zusammen. Wenn man überlegt, wie viel Geld da eigentlich aufgebracht wird und was man damit machen könnte, um Schutzmaßnahmen zum Beispiel zu installieren für Elefanten, ja, um die wirklich effektiv zu schützen, weil wenn es so weitergeht, dann werden die auch aussterben wie die Mammuts oder auch andere Arten, die so kurz vorm Exitus stehen. Das könnte man ganz anders investieren. Mir fehlt da echt leider das Verständnis, warum man diesen Weg gehen muss.
Es gibt Leute, die vergleichen George Church sogar mit Gott.
Ich glaube, das macht vor allem er selber, ehrlich gesagt. Also, nee, sorry, wenn wir jetzt schon mal bei der Bibel sind, ja, lass uns das mal weiterdenken. Da wusste ja schon Noah, dass man immer zwei zum Überleben braucht. Und wie soll denn das gehen? Du hast ja jetzt schon gehört, wie krass kompliziert es ist, auch nur einen einzigen Mammufanten zu produzieren. Und dann brauchst du aber gleich mehrere, idealerweise mindestens zwei. Die müssen dann noch über mehrere Jahre heranwachsen und dann müssen die auch noch Junge kriegen. Und das soll alles funktionieren? Ich glaube nicht.
Naja, aber vielleicht ist das der Anfang, um wenigstens einige Arten, die wir Menschen ausgelöscht haben, zurückzuholen. Es soll auch der Beutelwolf zurückkommen, habe ich gelesen. Und vom nördlichen Breitmaulmarshorn gibt es nur noch zwei Weibchen. Ich finde, die beiden hätten es schon verdient, einen Partner zu kriegen. Ich meine, irgendwie wäre es doch großartig, wenn wir dank dieser Forschung aus altem Museumsmaterial immerhin Rückschlüsse auf das Leben ausgestorbener Tiere schließen könnten. Mit diesem Wissen ließe sich dann vielleicht doch eines Tages ein Genom herstellen, aus dem wir einen Mammut machen und dann käme das Mammut eben doch zurück.
Ja, okay, aber dann lass uns das doch trotzdem nochmal weiterspinnen, ja, was dann passiert. Jetzt haben wir also eine Mammufantenfamilie, die tatsächlich ins Leben gerufen wurde. Und das wissen wir ja immerhin, Mammuts, die brauchen eine Eiswüste, die brauchen Landschaften, wie es sie zur letzten Eiszeit gab, weil da haben sie ja gelebt. Aber die gibt's schon längst nicht mehr, ganz im Gegenteil sogar. Wir leben ja in einer Zeit der globalen Erwärmung. Also wo sollen dann Tiere leben, die auf eine Eiswüste angewiesen sind, die ein Fell haben?
Alaska oder Russland vielleicht?
Na, nee, also das ist das Problem. Selbst dort haben sie halt nicht mehr die Bedingungen, die sie eigentlich bräuchten. Sie haben einfach keinen Lebensraum. Sie haben keine Nahrung, sie haben keine Artgenossen. Und von den ganzen anderen Gefahren, wie so Krankheiten und so weiter, da fange ich jetzt gar nicht erst an. Also, wenn du mich fragst, ich finde, das ist alles ein sehr großes Blendwerk. Und ich finde das aus zwei Gründen ärgerlich. Zum einen, weil wir damit, wie gesagt, sehr viel Geld in eine sehr ungewisse Forschung stecken, obwohl es an anderer Stelle sehr viel wichtiger wäre.
Naja, und zum anderen wahrscheinlich, weil dadurch der Eindruck erweckt würde, egal, wenn jetzt Arten aussterben, wir holen sie einfach wieder zurück.
Ganz genau. Das finde ich ist nämlich sogar noch das schwerwiegendere Problem. Man hat so ein bisschen das Gefühl von wegen, ja, wir können es ja, wir können uns das leisten, dass halt irgendwie Arten aussterben, weil wir holen die einfach zurück. Nee, könnten wir eben nicht. Wenn er einmal verschwunden ist, dann braucht es wahnsinnig viel Aufwand, um die zurückzuholen. Und ich finde eigentlich, ehrlich gesagt, alles, was man aus dieser Forschung ziehen kann, ist auch diese Erkenntnis, wie erhaltenswert und fragil und wie wertvoll, auch mal in Geld gerechnet, eigentlich diese Vielfalt auf dem Planeten ist.
Liebe Caro, diesem Schlusswort kann ich wirklich nichts hinzufügen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zu Gast warst.
Danke, Andreas. Es war mir für immer ein Vergnügen und gerne wieder über den Mammufanten. Ich bin gespannt, was George Church als nächstes Mal ausgräbt.
Ich werde die Presse aufmerksam verfolgen und wenn George Church sich wieder zu Wort meldet, bist du die Erste, die ich anrufe. Das war's für heute bei PM Schneller Schlau. Ich freue mich, dass ihr uns zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, vielleicht abonniert ihr unseren Podcast. Ich bin Andreas Albis und sage Tschüss, bis zum nächsten Nerd Alert.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.